SWR 2 Tandem. Klappstuhllesung.
Heute mit einer Geschichte, die in Santiago de Chile spielt. Zwei junge Paare begegnen sich auf der Dachterrasse eines Hochhauses. Ein netter Smalltalk entspinnt sich, eine unverbindliche Verabredung wird getroffen. Alles ganz locker. Aber unter der Oberfläche brodeln Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse. Für die Aufnahme der Sendung stand unser roter Klappstuhl nicht in Santiago, sondern in Stuttgart, aber in schwindelnder Höhe, nämlich auf der Dachterrasse des Max-Kade-Heims. Auf dem Klappstuhl saß Vera Maria Schmidt, die an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart studiert und in dieser Spielzeit dem Ensemble der Württembergischen Landesbühne Esslingen angehört. Sie hören Dickicht von Jule Sonnentag.
Als Amy in die Vereinigten Staaten zurückging, nahm sie die Katzen mit. Alles andere überließ Sebastian. Fotos in billigen Rahmen, auf denen sie zwischen ihren Freundinnen zu Hause zu sehen war, Kühlschrankmagnete und Poster der Beatles und Rolling Stones, halb von der Wand gelöst, die Amy an einem der Straßenstände auf der Plaza de Armas gekauft hatte. Ich stelle mir Bastian vor, wie er zwischen den Möbeln saß. Unsere Wohnung, ein Stockwerk darunter, war genau gleich eingerichtet gewesen. Wie er alleine aufwachte in der bunt gestreiften Bettwäsche, die Amy angeschafft und in der sie ihn und die Katzen fotografiert hatte, mit Filtern in verblichenen Farben. Die Bilder hatte sie anschließend auf Facebook gestellt, Titel des Albums »My Boys«. Wartete Bastian darauf, dass Amy zurückkam? Vermisste er sie? Oder nur die Katzen? Wir trafen Amy und Bastian zum ersten Mal im letzten Stockwerk des Hauses. Unsere Mietwohnung befand sich in einem Wolkenkratzer mit 24 Etagen, der wie viele andere Häuser des Viertels eine Dachterrasse hatte. Von dort aus konnte man die Anden sehen, flimmernd wie eine Luftspiegelung hinter der Smogwolke, und die Statue der Jungfrau auf dem Cerro San Cristobal. Außerdem gab es ein kleines Schwimmbecken, ein blau gekacheltes Viereck, auf dessen Wasseroberfläche, es war Ende März, der Sommer neigte sich dem Ende zu, schon allerhand Haare trieben. Wir gingen am Abend hinauf. Ich schob mir eine der weißen Plastikliegen in die letzten Sonnenstrahlen und nahm den Kafka heraus, den ich in der Bibliothek des Goethe-Instituts ausgeliehen hatte. Diego streifte sich das T-Shirt über den Kopf, seine Badeshorts hatte er schon in der Wohnung angezogen. Er sprang ins Wasser und ich wischte die Tropfen vom Buchdeckel. Es hatte zwar einen Schutzumschlag, aber sicher war sicher. Ich hatte kaum die ersten Sätze gelesen. Amerika hatte schon in Deutschland auf meinem Nachttisch gelegen, als ich die Tür zur Dachterrasse öffnete und die beiden heraustraten. Er war offensichtlich Chilene, sie Ausländerin, wie ich. Amy und Bastian. Sie zog mit einem kratzenden Geräusch eine Liege über den Waschbeton an mir vorbei. Ich sah violette Sandalen, eine tätowierte Rose über ihrem Knöchel. Und er schaute auf mein Buch, lächelte mich verlegen an. Amy packte knisternd Süßigkeiten aus und versenkte ihren Kaugummi in einem Kübel mit Oleander. Ihre Fingernägel waren blau lackiert. Bastian setzte sich auf den Rand der Liege, die meine am nächsten war, und sagte, »Kafka? Mit dem habe man ihn in der Schule jagen können.« Ich war doppelt überrascht. Zum einen, dass Kafka in chilenischen Schulen überhaupt behandelt wurde, zum anderen, dass ich dadurch die gleichen Reaktionen auf meine Lektüre zu hören bekam wie in Deutschland. Während ich noch überlegte, was ich antworten sollte, entschuldigte sich Bastian, mich unterbrochen zu haben, und stellte sich und Amy vor. Seine Wangen berührten meine, als er mir die üblichen Begrüßungsküsschen gab. Amy legte den Kopf schief. Diego hatte das Schwimmbecken verlassen und kam nun heran. Er gab sich jovial, schlug Bastian auf die Schulter, nannte ihn Perro, wie es die Männer hier taten, wenn sie Vertraulichkeit demonstrieren wollten, und wies ihn darauf hin, dass er seine Freundin, mich, ja schon kennengelernt habe, ließ man sie auch nur 5 Minuten allein, er kenne das sicher. Bastian lächelte unbestimmt. Er hatte braune Augen. Informationen wurden ausgetauscht. Bastian studierte Krisenmanagement. In einem Land, in dem die Erde regelmäßig von Beben geschüttelt wurde, ein beliebtes Studienfach, das außerdem gut zu ihm passte, zu seinen großen, breiten Händen, die auf den Lehnen der Liege ruhten. Amy sagte, sie sei hier für ein Praktikum und erläuterte das nicht näher. Diego sprach von uns, von sich. Wir warteten auf sein Visum, er arbeite, um das Geld für den Flug zusammenzubekommen. Seine Stelle als Küchenhilfe hatte er in der vergangenen Woche verloren. Wirklich, der Koch, der hatte was gegen mich. Seitdem war noch nichts Neues in Sicht. Bastian hing an seinen Lippen. Die Worte, die Diego brauchte, deutsche Botschaft, Sprachzertifikat, Goethe-Institut, schienen etwas zu verkörpern, was er sich wünschte, wonach er sich aber nie zu fragen getraut hätte. Dazu Diegos Hand in meinem Nacken, über blondem Haar. Amy, unbeeindruckt, setzte sich Kopfhörer auf. Bald ging die Sonne unter. Die Steine speicherten die Wärme noch eine Weile, aber dann gaben auch sie nichts mehr davon ab. Auf dem Cerro gingen die Lichter an, die Jungfrau färbte sich blau. Im Aufzug entdeckten wir, dass unsere Wohnungen nur ein Stockwerk trennte und wir vereinbarten, einander wiederzutreffen. Dann glitten die Hälften der Aufzugtür hinter Bastian und Amy zusammen und trennten uns voneinander. Ich öffnete die Wohnungstür. Schlüssel verblieben grundsätzlich bei mir, da Diego nie auf sie aufpasste. Und er ging an mir vorbei in die Küche, eine Tropfenspur von seinen nassen Schwimmshorts hinterlassend. Dieser Bastian ist ganz nett, hörte ich ihn in den Kühlschrank hinein sagen. Aber er hat ein Rattengesicht. Diego begann Bastian so anzureden, wenn wir ihm und Amy im Aufzug oder in der Waschküche begegneten, nicht ohne ihm dabei scherzhaft auf die Schulter zu schlagen. Doch das war nicht der einzige Grund dafür, dass die geplanten Treffen nicht so bald stattfanden. Wir hatten viel zu tun. Diego brauchte einen neuen Job, Gas- und Wasserrechnungen mussten bezahlt werden. Und einmal in der Woche fuhr ich quer durch die Stadt, nach La Reina, wo die Häuser niedriger und die Mieten höher waren als bei uns, um einem freundlichen, aber desinteressierten Mädchen, das aufgrund seiner Schweizer Vorfahren eine deutsche Schule besuchte, Nachhilfestunden zu geben. Der Portier des Hauses, in dem die Familie der Kleinen wohnte, öffnete mir nur allzu bereitwillig die Tür und versuchte jedes Mal, mich in Gespräche zu verwickeln. Das Kind saß nie still, hatte die Hände bald im Hamsterkäfig, bald am Handy, das ich ihm schließlich aus der Hand winden und der kolumbianischen Hausangestellten übergeben musste. Ich war also müde, wenn ich nach Hause kam. Schon nach Einbruch der Dunkelheit und die Auspuffgase der Busse vor dem Haus atmend. An einem solchen Abend begegnete ich Bastian in der Eingangshalle, der gerade den Briefkasten leerte. Er fragte, wie es mir gehe, sah mich besorgt an. Was mich ärgerte, es reichte, dass ich selbst mir immer wieder Gedanken über den Sinn des Unterfangens machte, in das ich geraten war. Ich antwortete ihm also knapp: Danke, gut. Diego habe Arbeit gefunden. Sicherheitsdienst. Bastian schien eine Weile zu überlegen, dann fragte er: Werdet ihr in Deutschland auch zusammen wohnen? Amy kam um die Ecke, eine große Plastiktragetasche über der Schulter, aus der der Duft des Wäschetrockners wölkte, und stellte sich neben uns. Ich sagte: Ich weiß nicht, Bastian. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Dann standen wir einander zugewandt, Amy zwischen uns, und wir schwiegen, während der Aufzug die Entfernungen zwischen den Stockwerken abmaß. Rote Zahlen glommen über der Tür auf und erloschen wieder, zeigten mögliche Ausgänge an. Ich sah Bastian nicht ins Gesicht, aber ich sah es im Spiegel des Aufzugs, sah den Ausdruck in seinen Augen. Ich suche ein Wort dafür. Ich weiß nicht, war es Güte? An einem Samstagabend läuteten wir schließlich doch an der Wohnungstür im Stockwerk über uns. Vermutlich hatten wir Langeweile gehabt. Diegos Freunde waren alle in der kleinen Stadt an der chilenisch-peruanischen Grenze zurückgeblieben, aus der auch er stammte. Und zu zweit hielten wir es zu dieser Zeit schon kaum mehr miteinander aus. Also nahm Diego die halbleere Flasche Pisco aus dem Regal im Wohnzimmer und wir stiegen in den Aufzug. Bastian öffnete uns, schien erfreut. Vermutlich befanden sie sich in einer ähnlichen Lage wie wir. Im Schlafzimmer, aus dem Amy trat, die Füße in schweren, fellbesetzten Hausschuhen, leierte der Fernseher. Sie bereitete uns Blaubeerpfannkuchen zu, die sie schwarzverkohlt servierte, doch wir kippten Sirup darüber und verschlangen sie hungrig. Dann saßen wir in den Sitzmöbeln aus braunem Kord. Amy und ich auf dem Sofa, Diego und Bastian in den Sesseln. Diego hatte Bastians Computer auf den Knien und zeigte ihm Videos, die er unbedingt sehen musste. Amy erzählte, dass sie gerne eine Katze hätte, bald eine holen würde. Sie sagte das so: Holen. Und ich sagte nichts, schaute auf das kleine Fenstervereck, das wie unseres auf einen schmalen Balkon ging, 18. Stock. Weit unten toste unerbittlich der Verkehr, kreischten die Alarmanlagen geparkter Autos. Amy ging irgendwann ins Bett, machte die Schlafzimmertür hinter sich zu und Bastian brachte eine weitere angebrochene Flasche aus der Küche. Rum. Die rostfarbene Flüssigkeit leckte gegen das Glas, als er sie auf das Tischchen vor dem Sofa stellte. Er schien einen Moment lang zu überlegen, wohin er sich setzen sollte. Zurück auf seinen Sessel oder auf den leeren Platz neben mir, auf dem Sofa, den Amy zurückgelassen hatte. Diego fragte nach Cola. Bastian sagte, die Bottiglieria an der Ecke habe noch geöffnet und Diego schaute zu mir. Doch es war längst dunkel, unser Viertel nicht unbedingt sicher und Bastian immer noch stehend sah Diego ungläubig an und griff nach seiner Jacke. »Du bist der Gastgeber«, sagte Diego kalt und stand auf. »Bin gleich wieder da.« Bastian setzte sich in den Sessel zurück. Die Tür fiel hinter Diego zu und da waren nur noch wir beide, Bastian und ich. Heute denke ich darüber nach, warum nichts geschah. Vielleicht waren wir noch sehr jung. Hatten wir eine Ehrfurcht, die 10 Jahre später längst von uns abgefallen gewesen wäre? Oder hatten wir Angst? Wussten wir nicht, wann wir Diego hören würden, wie er den Schlüssel, Bastians Schlüssel, den er eingesteckt hatte, misstrauisch, wissend, im Schloss knirschen lassen würde? Oder vielleicht, und das ist es, was ich am wenigsten glauben möchte, weil es am meisten schmerzt, geschah deswegen nichts, weil auch bei uns etwas nicht ausgereicht hätte. Weil auch wir uns etwas wünschten, was es nicht gab. Und weil wir das in diesem Moment realisierten, Bastian und ich. Diego kam zurück. Er musste sich sehr beeilt haben, stellte die Flasche Cola zwischen uns und setzte sich neben mich. Bastian, als würde er aus etwas erwachen, verharrte noch einen Moment, bevor er aufstand. Er ging in die Küche, um frische Gläser zu holen. Dann saßen wir beieinander, hörten Musik aus dem Computerlautsprecher, die leise war und verzerrt. Und einmal öffnete sich die Schlafzimmertür und Amy, die Augen gegen das Licht abschirmend, tappte zur Toilette. Dann zog sie die Schlafzimmertür wieder hinter sich zu, robust, nicht unzufrieden. Vielleicht, wie Diego mich haben wollte, wenn er sagte, jetzt fängt sie wieder an mit ihren Launen. Unsere Finger hinterließen Abdrücke auf den Gläsern. Cola und Rum mischten sich dunkel und süß. Cuba Libre. Eigentlich ganz andere Fernen. Vielleicht andere Versprechen. Das dachte ich. Allerdings fehlten die Limetten. Irgendwann schlief Diego ein, rutschte halb vom Sofa und lag zwischen uns, die Beine lang ausgestreckt, atmete er tief und schwer, erschöpft wie ein Kind. Auch für ihn war es nicht einfach. Er wartete auf ein Visum, den Zutritt zu einer Welt, die er nicht kannte. Er muss viele Zweifel gehabt und nicht geglaubt haben, dass er sie äußern durfte. Bastian machte die Musik aus. Und wir saßen da und sahen einander an, in der Stille der Übereinkunft, die wir getroffen hatten, während Diego weg gewesen war. Wir brauchten diese Minuten beieinander. Ich weiß nicht mehr, wie viele durch die Diegos Atem strömte, geräuschvoll, vielleicht betrunken. Irgendwann war es gut. Und ich weckte Diego, rüttelte ihn sanft. Bastian hielt uns die Tür auf und er taumelte an meiner Seite, ließ sich zum Aufzug mehr ziehen, als dass er ging, das Gewicht seines Armes schwer auf meiner Schulter, die Augen halb geschlossen. Hätte ich es gekonnt, hätte ich ihn getragen. Amy holte ihre Katzen bald darauf. Zuerst kam Gus, ein weißes, schmutziges Fellbündel aus dem später, so habe ich es auf Fotos gesehen, ein stattlicher Kater mit rauchfarbener Halskrause wurde. Dann folgte Bonzo, tiefschwarz, dem, auch als er ausgewachsen war, immer etwas räudig Zerzaustes anhaftete. Diego und ich wurden eingeladen, sie zu besichtigen. Es waren kleine, zitternde Wesen, die man aus dem Körbchen, in dem sie sich aneinander pressten, jederzeit aufnehmen konnte und wieder hinlegen, ohne dass sie sich wehrten. Unter dem Fell spürte ich die Knochen, wenn sie durch meine Hände huschten. Ich konnte ihre Schutzbedürftigkeit kaum ertragen. Amy saß daneben, stolz, liebevoll auch, die Hand auf dem Rand des Körbchens platziert. Es waren ihre Tiere. Bastian stand am Fenster und ich fragte ihn, ob sie die Katzen auf den Balkon ließen. Er sagte, er achte darauf, dass die Tür immer geschlossen bliebe. Ich verstand, dass Amy es gut meinte, dass man ihr die groben Züge, in denen sie entwarf, was sie umgeben sollte, nicht übel nehmen konnte. Sie war ein Kind, leicht glücklich zu machen, und Bastian hatte ihre Nähe gesucht, sie in die Wohnung einziehen lassen, die ursprünglich seine gewesen war, weil er gehofft hatte, dass etwas von dieser Unbekümmertheit für ihn abfiele. Für ihn, der anderes erlebt zu haben schien, Dunkleres, von dem ich nur schemenhafte Bilder hatte. Er sprach manchmal von verschiedenen Vätern, die sich seiner angenommen hatte, nie von einer Mutter. Zwischen Amys fröhlich aufgereihten Fotografien auf allen Simsen der Wohnung, die ihre Familienmitglieder und Freunde zeigten, hatte Bastian keine eigene Spur hinterlassen. So sind meine Erklärungen, warum er mit Amy lebte, doch es sind nur Vermutungen. Wie er sie einander kennenlernten, habe ich ihn nie gefragt.
Es gab einen Moment zwischen Bastian und mir, in dem wir nebeneinander gestanden und auf das Katzenkörbchen hinunterschauten. Auf die hilflosen, ineinander verschlungenen Leiber. Diego war nicht dabei, vielleicht war er schon wieder in unsere Wohnung zurückgegangen. Und Amy kramte in der Küche herum, bereitete das Milchpulver für die Tiere zu, eine spezielle Nährlösung. In diesem Moment wurde mir klar, dass Bastian etwas aufgegeben, akzeptiert hatte, dass er gutmütig und ergeben sich zurückgezogen, mich Diego überlassen hatte. Und ich fühlte die Enttäuschung so stark, dass ich ihn hätte anschreien mögen. Dann kam Amy und gab den Katern zu trinken. Wir sahen ihnen zu, wie sie die Köpfchen in den Napf senkten. Es würden später kraftstrotzende, stolze Tiere werden mit blitzenden Augen. Sie würden in den USA leben, dort aus Fenstern und auf Regale springen. Und sie würden nichts mehr von Chile wissen. Von dem Hochhaus, in dem sie sich in einem Körbchen zusammengekauert hatten, unter einer Decke. Einander das Einzige.
Später fragte ich mich, ob sich der Tag, an dem ich die beiden Dinge erfuhr, anders angefühlt hatte. Manchmal meint man schon beim Aufwachen ein Gefühl der Bedeutsamkeit gehabt zu haben, wie eine Art Dunst, der über dem Tag liegt, aus dem die Ereignisse hervortreten, wie die Anden aus dem Nebel des Morgens an klaren Tagen. Aber ich glaube nicht daran. Es wird ein Tag wie jeder andere gewesen sein, an dem ich in der Eingangshalle auf den Aufzug wartete, die Griffe einer Plastiktüte vom Supermarkt Santa Isabel um ein Handgelenk geschlungen, die enthielt, was Diego zur Zubereitung des Mittagessens benötigte. Eine Dose Thunfisch, frischen Koriander. Denn der Bund, den wir am Vortag gekauft hatten, war welk geworden im Kühlschrank. Der Aufzug hielt vor mir und Bastian stieg aus.
Diesmal war ich es, die ihn fragte, wie es ihm gehe. Er stand vor mir, ließ die Arme hängen. Er sagte, gut, gut, es geht. Amy wird in die USA zurückgehen. Wir machen ein kleines Fest zum Abschied, vielleicht wollt ihr vorbeikommen. Ich glaubte, mich verhört zu haben. Sagte, Amy geht in die USA zurück. Warum? Er sah mich an, lächelte, als ob ich etwas nicht begriffen hätte und er sich die Zeit nähme, es mir zu erklären. Er sagte, sie hat sich hier schon länger nicht mehr wohlgefühlt. Sie vermisst ihre Familie, ihre Schwestern. Und ihr Praktikum ist vorbei.
Er wandte sich zum Gehen, sagte halb über die Schulter, Diego hat immer noch mein Messer, bringst du es mir nachher vorbei? Ich starrte auf die Tür vor mir, die offen gewesen war und sich wieder geschlossen hatte. Der Aufzug war längst woanders. Als er zurückkam, stieg ich ein, fuhr nach oben. Ich wurde in keinem Stockwerk aufgehalten. Keiner stieg zu mir. Und von allen Fragen, die ich mir hätte stellen können, war die einzige, über die ich nachdachte, wieso Bastian ein Messer besaß und es Diego geliehen hatte.
Wieso ich davon nichts mitbekommen hatte. Weder von der Existenz des Messers, noch vom Moment des Verleihens. Zwischen den beiden muss es eine Verbindung gegeben haben oder immer noch geben, in die ich keine Einsicht bekommen hatte und die Dinge verschwommener machten, schattiger, wie Dickicht, schwer zu durchdringen. Langsam, versunken, ging ich den Gang zu unserer Wohnung entlang. Das Flurlicht sprang an und die Türe öffnete sich ohne mein Zutun. Vor mir stand Diego, der sagte, »Dicke, Sie haben mir das Visum gegeben. Sie haben mir endlich das Visum gegeben.«
Dass Diego mich, Bastian, das Messer zurückgeben ließ, anstatt selbst zu gehen, wird mit dieser Verbindung zwischen den beiden zu tun gehabt haben. Auch mit dem Gefühl von Unverwundbarkeit, das er gehabt haben muss, weil er das Visum bekommen hatte. Er ordnete seine Papiere mit großer Geste und sagte ohne den geringsten Zweifel, »Ich warte hier auf dich.« Ich stieg mit dem Messer in den Aufzug. Ich läutete an Bastians Tür. Er öffnete, sah mich, legte das Messer irgendwo hin, es war nicht mehr wichtig. Er sagte, Anna? Anna, was ist denn los? Ich sah mich um, Amy war nicht zu sehen und ich setzte mich in einen der Sessel. Sagte, sie haben Diego das Visum gegeben. Sagte es, als ob Bastian Schuld daran habe und fing an zu weinen.
Bastian blieb beim Fenster stehen. Er stützte die Hände auf, er schaute hinaus, schien zu überlegen. Dann kam er zu mir, kniete sich vor mir auf den Boden und umfasste die Lehnen des Sessels. Er sprach langsam, als müsse er sich selbst die Wörter vorsagen. Ich sah die Anstrengung, die ihn das kostete, auf seiner Stirn. Aber das ist doch wunderbar. Er machte eine Pause, holte tief Luft. Ich werde dir jetzt was sagen. Du wirst mit Diego nach Deutschland gehen. Ihr werdet es schön haben zusammen. Du wirst schon sehen und alles erreichen, was ihr euch vorgenommen habt.
Er nahm die Hände von den Sessellehnen. Um uns herum tollten die Kater. Sie waren größer geworden, unbekümmerter. Er sah mich an, als wartete er auf eine Bestätigung. Ich sagte ohne große Hoffnung, aber du musst uns besuchen kommen. Bastian stand auf. Er sah sich um, als suche er eine Position im Raum. Das würde ich gern, sagte er zögernd. Ich war noch nie so weit weg.
An dem Tag blieb ich noch etwas länger bei Bastian. So lange, wie es nötig war, dass meine vom Weinen geröteten Augen wieder aussahen, als wäre nichts gewesen. Diego stellte keine Fragen. Am Abend gingen er und ich in eines der peruanischen Restaurants in unserer Straße und feierten sein Visum bei Ceviche und Pisco Sour.
Amys Abschiedsfeier, von der Bastian gesprochen hatte, erlebten wir nicht mehr, denn wir flogen noch vor ihrer Abreise in die USA nach Deutschland. Trotzdem weiß ich, dass sie gegangen ist. Bastian schrieb es mir und auch, wie gern er uns besuchen würde, doch er buchte nie einen Flug.
Er bedauerte meine Trennung von Diego nach den ersten zwei gemeinsamen Jahren in Deutschland. Wir seien, so schrieb er, für ihn immer das perfekte Paar gewesen. Und ich frage mich, wie es möglich ist, dass er derlei Sätze schreibt, ob er sie vielleicht tatsächlich glaubt oder schlimmer noch schon damals geglaubt hat.
Aber wahrscheinlich ist es so, dass wir in unseren Erinnerungen den Ereignissen eine andere Färbung geben, dass wir im Nachhinein entscheiden, welchen Weg wir darin eingeschlagen haben und dass Bastian eine andere Biegung nahm als ich.
Dickicht von Jule Sonnentag. Klappstuhllesung von der Dachterrasse des Max-Kader-Heims Stuttgart. Mit Vera Maria Schmidt. Ton Michael Müller, Regie Ulrich Lampen, Produktion SWR 2016, Redaktion Katrin Zipse. Die Autorin Jule Sonnentag war als Zuhörerin bei der Aufnahme dabei und hat im Anschluss an die Produktion der Klappstuhllesung mit der Aufnahmeleiterin Nicole Paulsen gesprochen, über ihren Werdegang als Autorin und ihre Eindrücke von der Lesung.
Also ich bin Jule Sonnentag, ich bin 1989 geboren. Ich studiere an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste hier in Stuttgart. Künstlerisches Lehramt, bin da in einer Fachklasse für Malerei. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise für mich als das Schreiben. Ein gemaltes Bild ist unmittelbarer, es ist auch rätselhafter als ein Text. Es ist nicht so, man kann nicht so rational rangehen, wie man an was rangeht, was man aus Sprache erschafft. Und deswegen ist es für mich auch immer schwieriger. Ich merke, dass ich sehr verwurzelt bin in der Sprache und eben mich sehr lange damit auseinandergesetzt habe. Und dann wirklich nur mit der Farbe und der Form zu arbeiten, ist ein anderer Zugang. Aber ich merke, dass ich diesen Zugang auch brauche, eben gerade weil ich nicht alles rational durch Worte erklären will. Und diese beiden Bereiche sind für mich Teile meines Inneren, die ich eben entsprechend versuche auszudrücken mit verschiedenen Mitteln und die sich auch gegenseitig befruchten, ganz klar. All meine Geschichten sind mit persönlichen Erinnerungen verknüpft, aber was dann beim Schreiben daraus wird, ist eine Eigendynamik und die Figuren entwickeln sich dann weiter und weg vom Autobiografischen. Ich arbeite im Moment an vielen Erzählungen, die dieses Thema haben, des Zusammentreffens zwischen lateinamerikanischer und deutscher Kultur. Und ich lege das so an, dass das am Ende dann ein Erzählungsband sein wird, der sich in verschiedenen Facetten eben mit dieser Thematik beschäftigen wird. Also ist eine Sammlung von Erzählungen zu diesem übergeordneten Thema. Also die Geschichte hier an diesem Ort auf dieser Dachterrasse zu hören, war einerseits sehr passend, weil es eben diese Dachterrasse ist, andererseits auch ein bisschen verwirrend, weil es eben hier mitten in Deutschland ist, in Stuttgart und nicht in Santiago de Chile, wie der Ort ist, an dem die Geschichte spielt. Aber es gab trotzdem genug Parallelen, die sehr gut zur Geschichte gepasst haben. Was den Ausblick angeht natürlich, das hat man hier ja auch mit diesem Hügelpanorama, also der Cerro San Cristóbal, der in der Geschichte vorkommt, ist auch so ein Stadtberg in Santiago de Chile. Gut, wir haben hier keine Statue von der Jungfrau, aber den Fernsehturm, also es ist schon dieses, dass man Hügel sieht, auf denen dann Dinge sind an den höher gelegenen Punkten, das ist schon sehr ähnlich und das ist der Ausblick. Ich fand es ein sehr schönes Leseerlebnis. Ich fand es sehr gut, den Text ein Stück weit loszulassen und auch jemand anderem zu übergeben sozusagen und darauf zu vertrauen, dass das Wesen des Textes oder das, was mir damit wichtig war, rüberkommt und verkörpert wird. Und das wurde jetzt in diesem Fall sehr gut geschafft. Und einfach durch die Leseart habe ich neue Blickwinkel auf den Text bekommen und auf die Figuren. Und das war also insgesamt ein sehr inspirierendes, schönes Erlebnis.